ist einer der geilsten Trails überhaupt. Ich würde sogar sagen, weltweit. Ich kann mich gut erinnern, weil wir das erste Mal 50 Kilometer abgegangen sind gemeinsam. Da waren wir den ganzen Tag unterwegs. Und da hat sie mal schon gesprochen, das wäre ein richtiges Brett.
Drei, zwei, eins, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Trailfunks. Mein Name ist Benny. Mein nächstes Rennen wird das Hochkönig Ultrax Skyrace sein. Warum das relevant ist, erfahrt ihr gleich. Der Hochkönig Ultrax, ja, wenn man den Namen hört, dann tun sich bei dem ein oder anderen Trailrunner vielleicht noch so eine Schere im Kopf auf, denn das Rennen war ja viele Jahre unter einem anderen Namen bekannt. Nun wird es dieses Jahr erstmalig durch ein neues Veranstalterteam ausgetragen, nämlich das, welches sich hinter der Ultrax-Serie verbirgt. Im deutschsprachigen Raum war das bis dato vor allem der Meierhofen Ultrax. Jetzt kommt eben der Hochkönig dazu und es sind genau diese beiden Rennen, über die ich heute reden will, und ich könnte mir dafür keine besseren Gesprächspartner vorstellen als die Organisatoren hinter diesen beiden Rennen, nämlich der Alex Ganster und der Markus Kröll. Servus Alex, servus Krölli.
Servus.
Servus. Servus. Grüße dich.
Grüße euch. Vielleicht fangen wir mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Alex, fang du gerne mal an. In welcher Funktion bist du beim Ultrax tätig und ja, was machst du noch so, wenn du nicht gerade ein Rennen organisierst?
Ja, also ganz kurz, für die Ultrax, angefangen in Meierhofen, bin ich Streckenzuständiger. Ja, Wir haben seit dem ersten Jahr die Strecken entwickelt, verbessert, neue dazu designt. Im Zuge der Veranstaltung für die Sicherheit auf der Strecke, für die Verpflegungsstationen, für die Markierung zuständig und zusätzlich mit Markus und unserem Geschäftsführer von der Veranstaltungsfirma, mit Mirko, sind wir im Race-Komitee für wichtige Entscheidungen vertreten.
Ich habe gesehen, du bist aber nicht nur im Trailrunning-Sport aktiv, sondern du machst auch viel auf dem Bike. Erzähl mir uns da mal ein bisschen was zu.
Genau, ich bin sehr breit aufgestellt. Ja. Meine Sportkarriere hat mit dem Laufen begonnen, auf der Bahn, Mittelstrecke. Bin dann ein bisschen Straße gelaufen und dann persönlich auch im Gelände auf Trails für persönliche Ultraprojekte. Meine Hauptberufsschiene ist aber das Trailbuilding, ja, rund um Mountainbike-Trails. Ja, und also auch auf zwei Rädern im Gelände unterwegs. Und wie gesagt, die meiste Zeit des Jahres verbringe ich irgendwo im Wald und Bagger-Trails.
Okay, spannend. Du hast gesagt, du bist so ein bisschen gelaufen. Ich habe gesehen, du bist richtig schnell unterwegs gewesen in deiner Jugend, vor allem auf der Bahn, oder? Ist das richtig?
In Österreich damals leichte Spitze, ja, über die 1500 Meter waren jetzt keine grandiosen Zeiten, aber ich durfte quasi mich als Leistungssportler bezeichnen. Ja, also um die 4 Minuten, denke ich, bin ich gelaufen, 1500 Meter. Und dann, wie gesagt, war ich noch beim Heeresleistungssport, ja, am Anschluss in die Erwachsenen allgemeine Klasse hat es dann aber ein bisschen an der Leistung gescheitert. Ja, von dem her, wie gesagt, war ich ein motivierter Jugendleistungssportler.
Sehr cool, spannend. Krölli, du bist natürlich sehr vielen in der Trail-Szene bekannt. Stell dich trotzdem mal für alle, die dich vielleicht nicht kennen, nochmal gern vor.
Ja, mein Name ist eben Kröll Markus. Komme aus dem Zillertal. Bin eigentlich schon ewig dabei, also habe meine ersten Wettkämpfe 1986 gemacht. Ist lange Zeit, aber eigentlich auch klassisch, so wie der Alex, auf der Bahn begonnen. Bin dann in den Crosslauf gewechselt und dann natürlich als Zillertaler Berglauf. Also Berglauf habe ich ewig gemacht. Jetzt bin ich Trailrunning-Sport. Bin nach wie vor sehr involviert in der Szene, taugt mir sehr. Ja, betrocknet ist schon sehr lange Zeit, wo ich mir da jetzt ja auf die Trails beziehungsweise auf die Berge schon unterwegs bin. Sehr, sehr lang.
Gerade ich habe deinen Namen das erste Mal wahrgenommen, als du den Berliner Höhenweg in unter 24 Stunden gelaufen bist. Es war, glaube ich, 2012, also es ist verdammte 14 Jahre her. Wie kam es damals zu dieser Aktion und wie kam dann ein paar Jahre später der Meierhofen Ultrax ins Spiel, bei dem es ja beim Z101 auch zu sehr großen Teilen auf dem Berliner Höhenweg man unterwegs ist?
Ja, Benni, du weißt ja selber, wenn du in ein gewisses Alter kommst, dann kannst du natürlich immer schnelle Rennen laufen, beziehungsweise du musst dich wieder was anderes konzentrieren. Und der Berliner Höhenweg eben über die 8 Hütten. Ich bin ja im hinteren Zillertal Laufboxen, in Gasthaus Breitlana, wo eigentlich die ganzen Hüttenwanderer losstarten. Und wir haben da zum Beispiel als kleine Jungs diskutiert, ob es mal jemanden geben könnte, der was den Berliner Höhenweg nonstop läuft. Und das Projekt habe ich dann eigentlich am Ende meiner aktiven Karriere immer mehr verfolgt und habe dann wirklich einen coolen Partner gehabt mit Servus TV, die wir das dazu mal super verfilmt haben. Es hat in Österreich nichts gegeben, es hat kein Großglockner Ultra gegeben, kein Pizza, es hat eigentlich keine Veranstaltungen gegeben, die wirklich Langdistanzrennen gemacht haben in Österreich. Viele sagen, das war die Geburt des Ultralaufs in Österreich. Viele sagen, das war eher ja ein bisschen Show. Natürlich mit Red Bull natürlich gut vermarkten und so weiter und so fort. Aber da ist ihnen Spaß gemacht. Und ja, und ein paar Jahre später ist dann wirklich das Kind geboren worden mit den Meierhofen Ultrax.
Genau. Ja. Und wann war das?
Es war nicht nur Geburt von Ultra in Österreich, es war auch eine Inspiration für andere und da zeige ich auch mich. Ich komme ganz ich daran erinnern, wie ich das dann gesehen habe, den Film, wo ich mir gedacht habe, Mensch, ist das geil. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, die Premiere war im Europahaus und dann war damals schon denkt man, so eine coole Sache, Respekt, F-Classic. Und ja, wie das so läuft, werden wir irgendwann dann zusammenkommen für die Meierhofen Ultrax. Ich bin ein bisschen nicht ganz von Beginn an in der Planungsphase involviert gewesen, aber durch eben persönliche Ultra Unternehmungen meinerseits, dann ist der Markus auf mich zugekommen und dann haben wir das wieder aufgefasst und quasi in diese ganze Entwicklung hineingenommen für die Meierhofen Ultrax und dann verfolgen dahingehend natürlich unsere persönliche Präferenz und Idee und Sichtweise der ganzen Sache.
Ja. Ja, ihr seid ja beide sehr, sehr gern und sehr, sehr viel in den Bergen unterwegs, natürlich vor allem in eurer Zillertaler Heimat. Beschreibt mal vielleicht für alle, die noch nicht so oft im Zillertal waren, was macht die Trails im Zillertal aus und im Spezifischen beim Meierhofen Ultrax?
Also wir haben eine sehr, sehr hohe Bandbreite im Zillertal. Da müssen wir echt hervorheben. Wenn wir mal die Trails des Ultrax jetzt uns anschauen, wir haben sehr laufbare, ja, trotzdem technische Trails integriert, speziell die kürzeren Strecken. Dann haben wir die mittleren Strecken 30 und 50 Kilometer sowie auch die 70er. Ja. Bei den Meierhofen Ultrax starten teilweise vom Talboden und überwinden eine große Höhe. Ja, weil Zillertal ist ja im Gegensatz zu anderen Tälern vielleicht in Tirol ein tiefes Tal. Ja, das heißt, eine Höhenüberwindung zu Beginn und dann laufbar, aber immer noch technische Trails, ja, die was sich viel in der Höhe bewegen, bevor es wieder ins Tal runtergeht. Und dann als quasi ganz spezifischen, charakteristischen Ausreißer zu den Strecken haben wir natürlich die längste Strecke, den 101er, der sie, wie du vorher richtig angemerkt hast, viel am Berliner Höhenweg orientiert. Denn bis wir einfach ein bisschen leicht adaptiert haben von der Streckenführung her, der großenteils auf sehr, sehr, sehr technischen Passagen unterwegs ist. Und ich kenne ein paar Höhenwege, ja, auch in Südtirol und in anderen Teilen Tirols, die der Anteil an extremem technischen Gelände, Blocktrails, seilversicherte Passagen, ist schon vom Berliner Höhenweg signifikant höher. Und damit ist für uns diese Strecke was ganz Spezielles. Es ist als Trailrun zu bezeichnen, da haben wir uns selber schon schwer, ja, weil sie einfach der Laufanteil auf der Strecke jetzt nicht ganz so hoch ist. Also es ist ein Gelände-Adventure-Race, ja, mit Laufanteil, ja, und Kletterpassagen, Scrambling, so wie man im Englischen sagt, über Blockgelände, speziell am Schluss, ja, über unseren geliebten Sieben-Schneiden-Weg.
Ja. Ja, den kenne ich auch.
Ja. Und von dem her haben wir eine sehr, sehr hohe Bandbreite im Zuge der Meyer Road Tracks.
Ja, cool. Zum Z101 stelle ich euch gleich nochmal ein paar Fragen, aber vielleicht vorher nochmal, um die Anfänger und Anfängerinnen nochmal ein bisschen mitzunehmen. Genau, es ist nicht überall so schwierig wie beim Z101, der ja wirklich ein absolutes Brett ist. Man kann die Strecken ja bei euch geografisch fast ein bisschen zweiteilen. Einmal hat man vielleicht die kürzeren Strecken bis zum RK50. Die gehen ja eher so in die Skigebietsregion oberhalb von Meierhofen. Das sind auch so die Strecken, wo man sagt, die sind für viele gut machbar, für sehr, sehr viele Läufer und Läuferinnen gut machbar. Und dann hat man eben den TUC 70 und den Z101, die dann wirklich ins Zillertaler Hinterland gehen, sage ich mal, in die hohen Höhenwegsgebirgsregionen. Und ja, kann man das so sagen, denke ich. Und wie wichtig war es euch auch, diese hintere Region des Zillertals mit dem TUC 70 und den Z101, die war ja nicht von Anfang an dabei, oder? Erst gab es nur die kürzeren Strecken. Wie wichtig war es euch, die da mit dazu zu holen?
Also der Alex, nochmal zurückzuhören, wie wir uns eigentlich, wir haben immer wieder Berührungspunkte gehabt im Zillertal gemeinsam. Und dadurch, dass er viel auf der Bahn unterwegs war und ich dazu auch schon viel am Berg unterwegs war, haben wir schon hin und wieder getroffen, aber nie so richtig ins Gespräch gekommen. Mhm. Und dann, weil das Kind geboren war, ist mit Meyer von Ultrax, war natürlich mein erster Gedanke, Alex baut Trails, er ist viel in die Berge unterwegs, er hat eine super Kenntnis von den Trails, er hat ein super Gespür, wie man Trails kreiert und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, von meiner Seite habe ich mir eher schwer getan, aber wie gesagt, im Nachhinein war das erst ein Glücksgriff, dass der Alex ins Team gekommen ist. Und mit dem TUC 70, von meiner Seite, was das landschaftlich anbelangt, ist einer der geilsten Trails überhaupt. Ich würde sogar sagen, weltweit. Du hast den Gletscher hinter dir mit über 3000 Meter hohe Berge. Das ist über den Ultra, bist immer oben auf dem Grat entlang. Das sind schon richtig, richtig coole Trails. Ich kann mich gut erinnern, weil wir das erste Mal die 50 Kilometer abgegangen sind gemeinsam. Da waren wir den ganzen Tag unterwegs. Und dazu haben wir schon gesprochen, das wäre ein richtiges Brett. Jetzt natürlich mit der Weiterentwicklung mit den 70ern und mit dem Z101, glaube ich, denken wir alles ab. Wie der Alex schon gesagt hat, ist total schwer einzuordnen, der Z101, ich würde sagen, ist eher ein Ultra-Sky-Race oder einfach ein Abenteuer. Also wird das mit einem normalen Trailrun irgendwie vergleichen.
Ja, da finde ich jetzt ganz spannend, Alex, du hast jetzt mehrmals erwähnt, du bist jetzt in beiden Segmenten unterwegs. Du baust Bike-Trails und kümmerst dich aber auch um die Läufer-Trails, die man ja eigentlich nicht bauen muss. Wie so die unterschiedliche Herangehensweise an die Trails, die die Biker nutzen und die Läufer nutzen?
Also das differenziert sich sehr stark. Also wie gesagt,
versuche
mal ein touristisches Produkt großteils natürlich zu entwickeln. Da haben wir geringes Gefälle, versuchen uns an der Landschaft zu orientieren. An Nutzerfreundlichkeit und eine geringe Instandhaltung ist natürlich gewünscht von den Betreibern. Und da gibt es ganz klare Vorgaben von, wie gesagt, mittleres Gefälle, Breite, Untergrund, Material, Güte und so weiter. Beim Streckendesign jetzt für die Lauftrails, wie gesagt, es bewegt sich auch in der Natur, ja, aber da haben wir einfach eine fixe Idee von der Entwicklung. Wie gesagt, beim Ultrax war es so, wir haben in den ersten Jahren Strecken bis zu die 50 Kilometer gehabt. Ja, dann haben wir gesagt, wir wollen uns weiter aufstellen, wir wollen das entwickeln, wir wollen das langfristig machen, unterschiedliche Distanzen etablieren, haben kürzere dazu gemacht, die 7 Kilometer, ja, mit einem sehr laufbaren Gelände für die Einsteiger. Ja, wie du richtig sagst, die 7,14 bis zu die 30er, was sie im Skigebiet orientieren. Dann, wo die Ausweitung und der quasi Schluss des Gebietes, weil wir bewegen uns, wir sind Nachbarn mit den anderen Tourismusgebieten und dieses Duxertal ist einfach ein Hochtal, das was mit den Duxer Voralpen eine sensationell geologische Umgebung hat. Also die Berge vom Duxer Joch außer bis zum Waschkogel über die Wattenerei zum, die sind wunderschön, sehr, sehr technisch, ist also der 70er ist ein hartes Rennen, aber wenn mehr Downhill gelaufen wird von Dux bis Meierhofen, ja. Und das war uns einfach ein Bedürfnis, diese Trails und diese Region mit einzuschließen, oder? Deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen uns sukzessive weiterentwickeln. Wir wollen das Streckenangebot breiter aufstellen, ja, eine hohe Bandbreite bieten dem Läufer, dem Ultraläufer. Und dann haben wir gesagt, okay, nach den 50 kommt sowas wie 70, 80. Wir waren uns nicht ganz genau sicher über die Distanz. Und beim 100er, wie gesagt, hat es uns ein bisschen in die Hand gegeben. Ja, wir haben vielleicht geschaut, dass wir das Maximum herausholen. Das, was wir an, sage ich mal, Länge jetzt denken, dass es sinnvoll ist in dieser Veranstaltungsformat, das wir haben. Und wie gesagt, dass wir da wieder quasi das ganz Charakteristische für das hintere Zillertal und die quasi biologische Zillertaler Alpenhautkamm Trail-Charakteristik integrieren. Das, was man für das quasi breite Publikum in den niedrigeren Strecken ja nicht wirklich zumutbar machen kann. Deswegen haben wir eine klare Abgrenzung und auch in der Kommunikation, ja, weise ich mal darauf hin und auch die Teilnehmer sich bei uns informieren, ja, dass es, wie gesagt, das Angebot breit ist und sie für jeden was geboten.
Cool. Trailrunning ist ja eigentlich ein Outdoor-Sport und das Wetter somit unberechenbar und da muss man wahrscheinlich immer mit umgehen und auch spontan sein. Und letztes Jahr, da habt ihr tatsächlich einen regelrechten Wintereinbruch kurz vor dem Event gehabt. Ich glaube, am Tag selbst waren es dann relativ stabile Verhältnisse. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber die Strecke war halt ordentlich mit Schnee bedeckt. Also für dich als Streckenchef, Alex, was waren da die größten Herausforderungen und nimm uns da gerne mal mit, was in der Organisation da hinter den Kulissen abläuft.
Also wir haben für das Rennwochenende haben wir für uns zugeschneiderte Wettermodelle von der ZAMG zur Verfügung, die uns eine Prognose liefern.
ZAMG ist in Innsbruck genau. Das Wetterinstitut, ja.
Für alle, die Geosphäre Austria. Und wir haben für letztes Jahr eine Prognose gehabt, die hat uns zwei oder eineinhalb Kaltfronten prognostiziert. Ja. Und diese Modelle haben leider Gottes nicht ganz gestimmt. Wir haben die erste Kaltfront mitgenommen mit dem Regen, ja, das war vor dem Start. Aufgrund dessen wir die Entscheidung getroffen haben, okay, wir lassen die Läufer eine Stunde später starten, ja, damit sie zumindest bei der ersten oder die erste ist zu Mittag gewesen, die erste Kaltfront, und die zweite dann am frühen Nachmittag, ist am späten Nachmittag. Und die zweite Kaltfront war dann entgegen der Prognose viel kälter und ist aus Osten gekommen. Ja. Mhm. Ja, wir haben da sehr enge Kontakt- und Abstimmungsprozedere mit dem Bergrettungsschläfer, mit Andreas Eder, ja, der uns seit Jahr eines uns die Veranstaltung betreut. Und die Prognose hat nicht ganz gestimmt und dies hat sich erst in den frühen Abendstunden dann so herauskristallisiert. Zum Zeitpunkt des Startes war das für uns nicht klar.
Das war es beim Z101, wovon du jetzt redest. Genau. Markus, wie hast du das miterlebt?
Ja, ich war natürlich am Start und wie der Alex sagt, wir waren dauernd im Kontakt. Ich habe immer wieder von der Strecke haben wir uns ausgetauscht, wo ich unterwegs war. Du kennst sie, Benny, ja. Die Topläufer vorne. Hätten das geschafft. Also wäre eigentlich kein Problem gewesen. Aber dadurch, dass natürlich nicht so, die Verhältnisse nicht so optimal wären, wären vielleicht 10, 12 Leute durchgekommen ohne Probleme. Aber wir wollen ja die ganze Veranstaltung eben safe machen. Und deswegen haben wir uns dann wirklich entschlossen, weil ich vom Friesenberg rübergelaufen bin, zur Olpa-Hütte, bin zur Olpa-Hütte hingekommen, dann hat es geheißen, Race gecancelt, ist abgesagt. Das nächste Prozedere ist wahrscheinlich, wenn ich, die anderen sagen, ist es okay. Paar Stimmen sagen natürlich, warum habt ihr das Rennen gestartet und so weiter und so fort. Das Wetter ändert sich extrem schnell in die Berg. Wie der Alex auch gesagt hat, es war sehr lokal teilweise der Niederschlag. Mit dem haben wir nicht gerechnet. Aber summa summarum würde ich schon sagen, dass es so richtig war. Am Samstag wieder, Alex sagt, ich war drinnen am Stall im Hintertux, war mega wunderschönes Wetter. Haben wir viele gesagt, am Tuxer Joch, also einen Sonnenaufgang haben sie noch nie erlebt. Also weiße Trails und der Sonnenaufgang war wunderschön.
Ja.
Aber summa summarum, es ist nicht leicht, da genau die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also es läuft im Hintergrund schon sehr viel ineinander und wird sehr viel abgestimmt, eben mit dem Team, dass die Veranstaltung zu 100% safe abläuft.
Ja, es ist ja auch so, wie du schon sagtest, klar, die Schnellen hätten es vielleicht geschafft und von den Bedingungen von oben her warst du dir sicher, aber klar, wenn viel Schnee auf der Strecke ist, das ist ja einfach ein Gelände, was so schon absolut schwierig ist, da oben beim Berliner Höhenweg. Und wenn da jetzt noch 10, 15 Zentimeter Schnee drauf liegen, das macht es das Rennen einfach nochmal deutlich langsamer. Und wenn das, dann ist es einfach nochmal viel langsamer und ist einfach dann auch schwierig, klar, für alle Beteiligten den Zeitplan einzuhalten. Und ich denke, es ist ja sowieso ein Rennen, was sehr mutig ist, sage ich mal, von euch als Veranstalter, das überhaupt so anzubieten. Und natürlich die Bedingungen müssen für diese Strecke, die ja wirklich hochalpin ist und wo man ja auch immer von Hütte zu Hütte läuft und fast das ganze Rennen teilweise in der Mitte nicht unter 2000 Meter kommt, da muss es einfach passen von den Bedingungen her, ne? Sonst ist es okay. Ganz, ganz schwierig. Ja. Ja. Aber lass uns mal gern zum Hochkönig Ultrax kommen, beziehungsweise vorher nochmal ein paar Worte zur Ultrax-Serie allgemein. Die ist ja inzwischen stark etabliert in der deutschsprachigen Szene. Jetzt gibt es mit dem Hochkönig Ultrax eben das neue Event, das sich dazu gesellt hat. Aber es gibt ja auch zwei Rennen in der Schweiz, die den Ultrax-Titel tagen, mit dem Matterhorn Ultrax und dem Berniner Ultrax. Vielleicht, um da mal ein bisschen aufzuräumen, wie sind all diese Rennen miteinander verbunden und bei welchem dieser Rennen seid ihr beide konkret mit eingebunden?
Also speziell sind wir sicher eingebunden, also meine Person einmal zu 100% in Meierhofen. Mhm. Natürlich habe ich sehr viel beigetragen beim Hochkönig Ultrax, weil eben gute Kontakte und so weiter. Viele sind auf uns zugekommen und haben natürlich mit uns gesprochen. Du, wie schaut's aus? Hochkönig will einen neuen Veranstalter haben, will eine neue Eventfirma haben, was das macht. Dann beziehungsweise Matterhorn, eben habe ich gute Kontakte mit dem Andermatten Martin, was ja sehr involviert ist. Und bei Mina Ultrax, die zwei Ultrax habe ich eigentlich weniger involviert, gibt natürlich immer wieder meine Expertise dazu, wenn sie es benötigen. Aha. Aber speziell von meiner Person her bin ich natürlich sehr auf Meierhof Ultrax fixiert. Beim Alex schaut es anders aus, er ist sehr stark involviert bei Hochkönig mit der unserer Streckenentwicklung, macht einen mega geilen Job, so wie in Meierhofen. Zermatt, glaube ich, selber wie von meiner Person und Bernina genauso. Also würdest du sicher mal erzählen, Hochkönig, wie das da ablaufen wird.
Okay, Alex, also du bist Streckenchef beim Meierhofen Ultrax und beim Hochkönig Ultrax. Das ist richtig.
Genau, so schaut es aus. Genau. Ja. Wie gesagt, also im Bereich veranstalten wir den Ultrax oder wir sind Teil der Veranstaltung mit der Jacaranda Sports Consulting.
Ja, genau. Ja.
Wir sitzen in München. Ja, die des Weiteren auch den Berliner Ultrax veranstaltet. Mhm. Genau. Und diese Agentur der Geschäftsführer hat einen ehemaligen Geschäftspartner, der diese Serie ins Leben gerufen hat. Und das teilt sich eben mit der Zermatter Ultrax eigentlich dann nur den Namen. Ja. Sind Veranstalter aus Zermatt selber, beziehungsweise aus Zürich. Ich denke, die haben sie jetzt irgendwie kurz geschlossen oder was auch immer. Ja, das heißt, da geht es nur da um den Namen. Ja, also mit Zermatt haben wir jetzt nichts zu tun in diesem Sinne. Aber wenn wir die Leute natürlich auch kennen, beziehungsweise selber dort eventuell mal mitlaufen würden oder so, ja. Veranstaltungstechnisch nichts von unserer Seite dazu zu tragen.
Genau, heute bei uns soll es ja auf jeden Fall um den Hochkönig Ultrax und den Meierhofen Ultrax gehen. Der Hochkönig Ultrax, der startet in Marieralm. Vielleicht für alle, die es nicht wissen, wir haben sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen aus Deutschland. Wenn man hinterm Königssee im Berchtesgaden den Berg hochgeht, rüber nach Österreich, über das Steinerne Meer, dann kommt man auf der anderen Seite unten im Tal in Marieralm raus. Und auf der Südseite dieses Bergmassivs, dort sind alle Strecken des Hochkönig Ultrax angesiedelt. Alex, wie würdet ihr die Charakteristik dieses Geländes dort beschreiben? Vielleicht auch im Vergleich zu den Trails rund um Meierhofen im Zillertal.
Wir haben am Hochkönig ein bisschen geänderte Verhältnisse, wobei es am Hochkönig auch zweigeteilt ist. Ja, wir haben die Strecken von unten, von den kurzen hinauf bis zum 70er. Belaufen wir das Gelände quasi zwischen dem Steinernen Meer und dem Hochkönig und dem Pinzgau. Und das sind diese Grasberge. Mhm. Ja, das ist ein sehr, Wunderschönes Gelände, viel Waldanteil, technische Trails im Wald mit viel Wurzeln, ja, aber sehr, also im Gegensatz zum Zillertal vielleicht keine großen Höhen. Ja, der frühe Veranstaltungstermin auch bedingt, dass wir jetzt keine, sage ich mal, Schneeabschnitte oder zu viele Schneeabschnitte belaufen können. Ja, der Hochkönig zum Beispiel selber, auch wenn wir gerne würden, ist einfach nicht einzubinden bis dato, weil es einfach technisch in der Veranstaltung nicht möglich ist. Ja, das heißt, wir haben ein nettes Gelände, ja, mit viel Wald- und Trailanteil, ja, durch Täler über Grasgrate und Grashügel, ja, Grasgipfel, wie zum Beispiel den Klingspitz, die Schwalbenwand, ja, wir laufen auch unter dem Hochkönig entlang, auch der auf dem Königsweg, beim 70er, der dieses Jahr, im Gegensatz zu dem vorherigen Modell in Hintertal startet, ja, wir haben einen klassischen Berglauf neu dazu designt, ja, von Gärnten aus, ja, auf den Lauskopf. Das ist ein sehr, sehr touristischer Berglauf, ja, 1000 Höhenmeter, knapp über 5 Kilometer, mit Ziel auf einem Berggipfel oben unterhalb des Hochkönigs, ja, da wo man am Ende des Rennens wieder runterwandern darf und muss, ja. Die anderen Strecken, wie du richtig sagst, sind im, gehen von Maria Olm aus, ja. Viele nutzen, einen Streckenabschnitt, der was wunderschön einzigartig ist, vom Klingspitz über das Stadtsehaus zur Schwalbenwand. Ja, da läufst du zwischen dem steinernen Meer und den nördlichen Kalkalpen und den hohen Tauern auf einem Grat entlang, auf beiläufig 2000 Meter Seehöhe, und hast immer einen wundervollen Rundumblick in die Bergwelt, beziehungsweise auf das Urslautal hinunter und den Zellersee. Also sehr, sehr, sehr ansprechende Strecken. Und, wie ich zu Beginn gesagt habe, wir haben einen Ausreißer, und das ist beim Hochkönig Ultrax die Extremstrecke, ja, ja. Welche wir das Steinerne Meer belaufen wollen. Steinerne Meer ist jetzt, gehört eben zu den nördlichen Kalkalpen, unterscheidet sich, da haben wir geologisch schon den Unterschied zu den anderen Strecken. Wir bewegen uns in diesem Kalk-Karst-Gelände. Ja, da haben wir mit Wasser schon Unterschiede, ja, da, also da haben wir jetzt keine Quellen und Trinkbecher oder was auch immer. Wir haben ein Karstgelände, das ein sehr, sehr schottriger Untergrund sein kann, auf verfestigtem Fels. Ja, das heißt, die technischen Komponenten der Strecke her anders. Und wir belaufen ein Gelände, das im Frühjahr zum Veranstaltungstermin potenziell meistens Schnee hat.
Ja, bei uns Skyways aber nur.
Genau, das ist der Extreme. Und für dieses Rennen ist der Schnee nicht unwichtig, weil wir ihm zu dem Zeitpunkt im Steinernen Meer eigentlich eine geschlossene Schneedecke haben wollen. Mhm. Ja. Um Sicherheit auch zu gewährleisten, ja, beziehungsweise einfach ein gewisses Flair für dieses Rennen, das, was wir ganz bewusst so mit einkalkulieren, mhm. ja. Wir haben diese ehemalige Sky- und Extremstrecke etwas umdesignt, wir haben uns ein bisschen in eine andere Richtung ausgedehnt, wir haben eine sehr, sehr attraktive Schlechtwetter-Variante designt, weil eben für die Extremstrecke es so ist, dass die Durchführbarkeit Anfang Juni schönstes, bestes Wetter und beste Bedingungen voraussetzen. Wenn es nicht gegeben ist, müssen wir ausweichen auf eine Schlechtwettervariante, welche ab diesem Jahr absolut hart, aber auch attraktiv sein wird. Und ich glaube, das ist einfach so ähnlich wie bei meinem Ultrax vielleicht, die Strecke situiert in einem anderen, quasi geologischen Gelände, ja, und damit einfach auch ein bisschen hebt sich ab und hat auch andere Anforderungen.
Das finde ich ganz spannend, wenn du jetzt gerade die Extreme-Strecke beschrieben hast. Das sind, glaube ich, so 34 Kilometer mit 2700 Höhenmetern. Ist das richtig ungefähr? Ja. Weil du sagtest, oben wollt ihr fast Schnee haben, weil das so ein Karstgelände da oben ist im Steinernen Meer. Würdest du sagen, die Sicherheit ist höher, wenn da eine Schneedecke drauf ist, weil man da leicht umknicken kann? Oder wie ist das begründet?
Sowohl, das ist auch eine Komponente, ja, und eine geschlossene Schneedecke im Steinernen Meer bietet uns den Vorteil, es ist potenziell ein sehr gefährliches Gelände, weil Karst- und Kalkstein-Geologie, die hat diese Eigenheit, dass sie Dolinen bildet. Ja, Dolinen sind Löcher im Boden, ja, ja. Was sehr große Öffnungen haben können oder auch eine Öffnung, die es nur ein Dreiviertel Meter hat. Mhm. Und dies ist schwer zu erkennen. So, jetzt ist das etablierte Wegenetz im steinernen Meer im Sommer, wenn es komplett schneefrei ist, zieht natürlich an diesen Dolinen vorbei. Zum Zeitpunkt, wo die Schnee da ist oder Altschneefelder sind und diese eventuell nicht tragfähig sind, ja, ist es für uns aus sicherheitstechnischen Gründen für die Strecke enorm wichtig, erstens einmal im Bereich der Sommerwege zu markieren, ja, beziehungsweise sind wir sicherer, wenn wir einfach eine geschlossene tragfähige Schneedecke haben, weil diese kleinen Dolinenlöcher vom Schnee überdeckt werden. Du kannst dir das ungefähr vorstellen, wie eine Gletscherspalte, ja, ja. Was eben nicht das Seite ist, sondern nur ein Loch, ja, wo man potenziell hineinfallen kann und das auch sehr schwerwiegende Folgen haben könnte.
Ja. Ja, das ist ja tatsächlich diese Charakteristik vom steinernen Meer, wenn man da oben Bilder sieht, da sind immer diese kleinen Spalten. Und ja, das ist natürlich, das macht Sinn, wie du das erklärt hast. Vielen Dank, ja. Vielleicht, du hast es gerade schon erklärt, was es bei den Strecken, dass es da einige Änderungen geben wird. Markus, darüber hinaus, für alle, die vielleicht in den letzten Jahren schon bei den Rennen beim Hochkönig waren, was wird sich jetzt in diesem Jahr für die Teilnehmenden noch ändern?
Also ich glaube, hauptsächlich wird der Spirit von Ultrex nach Hochkönig getragen.
Ja.
Also wir wollen schon unsere Handschrift dort irgendwie niederschreiben. Wir sind ein sehr kleines Team. Also das Kernteam, musst du so vorstellen, Benni, es gibt eine Valerie, es gibt eine Nick, es gibt einen Alex, es gibt mich.
Die Valerie und der Nick, das sind die von der Agentur in München, die Arbeit dort erledigen, von München aus, genau.
Der große Chef drüber, das ist der Mirko Gössner, und das ist eigentlich das ganze Team, was eben Pontresina macht, was Mayhofen macht und was jetzt Hochkönig macht. Mhm. Wir haben natürlich eine eigene Handschrift, speziell durch den Alex natürlich mit den Strecken, der was so sehr kreativ ist und was ich extrem gut auskennt. Von meiner Seite, wo ich das so lange mache, habe ich mir das viel leichter vorgestellt, eben gewisse Trails zu kreieren oder gewisse Längen zu kreieren, ist gar nicht so leicht. Von meiner Seite her, Hochkönig, ich hoffe, dass es eine coole Veranstaltung wird, dass wir erkennen, eben das ganze Herzblut, was wir reinlegen, das ganze Familiäre, so wie Mayhofen wird dann jeder einzelne Läuferin oder Läufer richtig gefeiert, wenn sie durch den Ort laufen. Mhm. Das wird genauso auch ein Hochkönig sein. Also man wird schon unsere Handschrift deutlich erkennen, wenn der Hochkönig heuer das erste Mal über den Namen Hochkönig Ultrax über die Bühne geht.
Ja, wir hatten kürzlich hier im Trailfunk auch eine Debatte darüber, dass ob die technischen Rennen eventuell irgendwann verschwinden werden, so ein bisschen aus dem Trailrunning-Kosmos. Man könnte ja sagen, die Starterfelder werden immer größer, dementsprechend müssen auch die Wege breiter werden und dann kommt noch das Thema Sicherheit dazu. Jetzt habt ihr aber sowohl beim Hochkönig mit dem Extreme-Rennen als auch beim Mayhofen-Ultrex mit dem Z101 zwei echt schwere Strecken dabei. Und jetzt weiß ich ja, ihr seid auch beide zwei echte Bergmenschen. Inwieweit ist euch beiden das auch ein persönliches Anliegen, dass das so bleibt, dass diese schwierigen Strecken auch vielleicht Teil des Events bleiben, auch wenn sie vielleicht das kleinste Teilnehmerfeld anziehen?
Das ist, wie du richtig erkennst, ist, das ist uns persönlich ein sehr großes Anliegen. Wie gesagt, der Z101 als solches sehen wir es als absolutes, spezifisches, spezielles Rennen. Wir machen uns da keine Illusionen. Wir wollen da keine Massen bewegen damit. Ja, mhm. Das ist Herzblutangelegenheit, um das einfach dem Teil der Läuferszene zur Verfügung zu stellen. Ja. Um das denen zu ermöglichen, dass sie dieses Rennen absolvieren können. Und gleich ist es für das Extreme. Ja, ich glaube, aus unserer Werdensgeschichte heraus wissen wir, was möglich ist, wissen wir, wie technisch es sein kann und darf. Und wir wollen diesen Aspekt jetzt nicht im Sinne einer, alles muss 100% sicherer oder jeder muss behütet sein. Also wie gesagt, immer in einem Verhältnis steht es natürlich. Ja, im Zuge der Veranstaltung soll eine Herausforderung für einen gewissen Teil der Läufer-Community immer noch gewährleistet sein. Ja, auch wenn das Gros der Teilnehmer etwas sucht vielleicht, ja, beziehungsweise dem etwas geboten wird, was etwas moderater ist, immer noch wunderschön, immer noch technisch genug wahrscheinlich. Ja. Wir wollen diese, sagen wir mal, diese Randbereiche des Spektrums nicht weglassen, ja, ja. Weil sie für uns einfach dazugehören. Ja. Am Hofkönig haben wir einen hervorragenden Partner, der was sehr viel mit einbringt. Die Region hat so mit den ganzen Freiwilligen der Bergrettung und den Vereinen ist die letzten Jahre natürlich auch mitgewachsen. Aber wir haben das jetzt die letzten 1,5 Jahre gesehen, ja. Und ich bin eigentlich schon seit 10 Jahren immer wieder am Hofkönig, auch mit meinem zweiten Standbein. Die sind super motiviert, bringen sie viel mit ein, hängen dran. Und ich habe Team akquiriert für die ganze Veranstaltungswoche zum Markieren, die was Feuer und Flamme sind. Ja. Das Portfolio am Hofkönig ist gut. Das war vielleicht, war gut. Ja, wir entwickeln es weiter mit unserem Spirit, wie der Markus richtig gesagt hat. Wir haben Ideen und Visionen auch für die Zukunft. Mhm. Aber wie gesagt, die Bandbreite, ob jetzt für die Kids im Dorf mit den Mini-Ultracks, ja, bis hin zu den 70ern und den, die extrem laufen, soll für jeden da sein.
Und ja, du sagst, die Bandbreite ist ja riesig, oder? Ich habe jetzt gesehen bei den Strecken, ihr habt insgesamt 1, 2, 3, 4, ja, 7, wenn man den Kinderlauf mitzählt, 8 oder 9 Strecken beim Hochkönig, oder? Also es gibt ein Ultra, ein 70er, eine Marathondistanz über 48, dann gibt es den 30er einmal Extreme und dann gibt es noch einen 30er, der ein bisschen einfacher ist, der 30er Panorama, ein 20er, noch ein kürzeres, ein Sprint. Und wie du schon sagtest, dieses schöne Vertical Race, wo man dann allein wieder herunterspazieren darf. Und den Kindertrail natürlich noch.
Ja.
Fast mehr Strecken als beim Meierhofen, oder?
Ist korrekt, ja.
Mhm. Ja.
Ich weiß, Benni, du bist ja auch schon lange in der Szene. Ich glaube, das Besondere an dem Team, was wir haben, Alex kennt sich extrem gut aus, was alle Strecken anbelangt. Also baut Strecken, renoviert Strecken, richtet wieder Strecken her. Ist ja viel am Berliner Höhenweg unterwegs gewesen. Ist ja viel arbeitstechnisch am Hochkönig unterwegs gewesen. Er kennt sich extrem gut aus. Ist aber schon eine 100%ige super Sache. Dann haben wir natürlich eine Valerie, eine Nick, die sich sehr eventtechnisch auskennen. Wie zum Beispiel von meiner Seite. Ich weiß nicht, wie viel du Bananen brauchst an einer Lavastation. Mein Part war die letzten Jahre, dass ich immer zur Lavastation hingelaufen bin und meine Banane nicht bekommen habe. Aber ich wusste, wie viel Banane wir brauchen. Das haben die komplett gut alles in Ordnung. Von meiner Seite, dass ich schon ewig in der Szene bin, haben wir natürlich gute Kontakte zu Sponsoren, ja, zu Athleten, zu sehr vielen Trailrunnern und Trailrunnern. Ich kann natürlich sehr viel in den Boot holen. Und natürlich mit dem Geschäftsführer, mit dem Mirko Küssner, der was der Head of the Ultrax ist. Perfektes Team. Und was das Team so speziell macht, das machen es, wie der Alex gesagt hat, alle mit Herzblut. Jeder ist zu 100% motiviert, eben eine coole Veranstaltung zu machen. Und du weißt ja das selber, wenn du bei einer Veranstaltung mitläufst und du läufst ins Ziel, du kriegst emotionlos deine Medaille umhängt, macht es halt nicht so viel Spaß. Und deswegen, egal ob jetzt am Hochkönig oder Meierhofen, es ist eine Riesenparty und es werden wirklich die ganzen Athletinnen und Athletinnen von Anfang bis zum Ende richtig gefeiert. Und das, glaube ich, spüren die Teilnehmer. Und deswegen, glaube ich, haben wir in den letzten Jahren einen guten Job gemacht und eben der Name Ultrax, wie du gesagt hast, in den Köpfen jetzt von den Leuten schon drin ist.
Ja, das ist definitiv der Fall, denke ich. Lasst mir euch noch eine kurze Frage stellen zu dem Thema Sicherheit. Die wollte ich eigentlich vorher schon stellen. Weil das ist natürlich schon so, dass man sich in den Bergen bewegt und dann natürlich auch eine gewisse Eigenverantwortung der Teilnehmenden gefragt ist. Aber natürlich bietet ihr als Veranstalter auch einen Service an und übernehmt einen Teil der Sicherheit. Was würdet ihr vielleicht sagen, wie ist da die Aufteilung aus eurer Sicht? Das kann man vielleicht so pauschal schwierig sagen, aber wie viel Prozent ist Eigenverantwortung der Teilnehmenden und wie viel Prozent ist Sicherheit und Schutz, den der Veranstalter übernehmen muss?
Also bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wie gesagt, bei Hochkönig und Meierhofen, wir haben ein Prozedere in der Woche davor. Also auch am Hochkönig haben wir ähnlich wie in Meierhofen, wie gesagt, die Extremstrecke, die was wettertechnisch und bedingungstechnisch einfach sehr, sehr komplex ist. Das heißt, Wir haben eine Woche Vorveranstaltung, eine Rücksprache mit der Bergrettung und den Wetterdiensten. Wir bekommen unsere Prognosen Mitte der Woche. Und dann haben wir im Rennkomitee mit der Bergrettung gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Ja, so 2-3 Tage vor der Veranstaltung, in was für eine Richtung es geht. Ja, wenn wir schon im Vorfeld schon wissen, okay, der 1-1, wir werden Bedingungen haben, da was nicht funktioniert oder das Extrem. Mhm. Die Prognose schaut so aus, dass Nebel und Bewölkung ist und dann ist keine Rettung im Notfall möglich. Nachher haben wir von der Bergrettung ganz klar auch natürlich die Aussage, wir können auch dann im Zuge der Rettung nicht für eine annehmbare Situation sorgen. Und dann entscheiden wir schon im Vorfeld, die Strecken werden verlegt, abgesagt, beziehungsweise es kommt die Schlechtwettervariante zum Tragen. Mit einer Voraussicht, ja, und der Entscheidung, dass die Strecken durchgeführt werden, geben wir natürlich ein gewisses Maß an Verantwortung auf unsere Seite. Ja. Mhm. Und natürlich, wir sagen, das ist der Weg, das ist die Zeit, ja, für die extraordinären, nicht vorhersehbaren Szenarien oder was auch immer, was noch ein Restrisiko ist.
Das
ist
ja so klar, das gibt's immer.
Ist es so, dass es eben dazu kommen kann, so wie letztes Jahr beim 1-1, dass wir sagen, zum Zeitpunkt des Startes waren wir nicht sicher, ja, dass wir es nicht machen können, deswegen machen wir es.
Ja. Ja.
Aber es hat sich dann so ergeben, dass es undurchführbar ist und nicht annehmbar, deswegen brechen wir es ab. Ja, wenn ich zum Startzeitpunkt sicher bin, ich kann es nicht durchführen, dann werden wir es auch niemals tun, weder beim Extreme noch beim 1-1. Am letzten Ende ist es natürlich so, es ist eine sehr, sehr individuelle Komponente, speziell eben bei diesen technischen Rennen, weil das sind eben beide und da ist die Witterungs- und Wetter- und Bedingungssache sehr, sehr differenziert und schwierig, ist immer noch ein gewisses Maß auch beim Teilnehmer und da gibt es auch eine Bandbreite. Wenn jemand für sich weiß, Familie ist zu Hause, die Bedingungen lassen es zu, der eine Läufer kann sagen, hey, ich habe den Schnee super belaufen, bin eigentlich fast noch schneller gewesen, der andere sagt, ich fühle mich einfach ein bisschen unsicher, ja, dann hat er auch ein gewisses Maß an Restverantwortung, natürlich, wenn ich sagen muss, lass das Hausen, wenn man 15-25% vielleicht sein, was 25 eh schon viel ist, dann liegt es auf der Seite und er sagt, okay, er fühlt sich nicht gut oder sie, ja, für sich dann zu entscheiden, das nicht anzugehen oder abzubrechen, muss beim Teilnehmer bleiben.
Ja.
Wir sind viel draußen, wir sind jeden Tag im Vorfeld in den Geländen, auf den Trails draußen, ja, wir beurteilen, so wie am Hochkönig, die Extremstrecke eine Woche vorher, nachher 2 Tage vorher, ja, am Eventtag selber, wie gesagt, habe ich meine Leute im Gelände, da habe ich die Bergrettung, beziehungsweise die eventeigenen Sicherheitsleute dort, und dann kann ich nochmal eruieren, aber wie gesagt, speziell wenn es um Wetter geht, ja, und minütliche, ja, oder stündliche Änderungen, so wie beim 1-1 letztes Jahr, nachher, wie gesagt, gibt es Situationen, da wo der Teilnehmer auch noch so weit erwachsen sein darf und muss, wo er sagt, hier ist Ende. Ja, wir im Vorfeld versuchen, unser Möglichstes mit allen Mitteln, Vorhersagen, Prognosen und wie gesagt, auszuschöpfen, um einen Rahmen zu schaffen, ja, in dem wir das Ganze durchführen können, wo wir sagen, das passt.
Sehr cool.
Benni, du weißt ja das selber. So, zum Beispiel so ein Ende wie der Z101. Wir sitzen ja nicht gemeinsam am Stammtisch und stoßen an mit dem Bier und sagen, nächste Woche der Z101. Das wächst ja auch aus einer gewissen Sache.
Ja.
Früher war Silla, da redet eben das Thema, wer wird das einmal laufen? Dann hat jeder gesagt, das ist unmöglich. Dann ist es einer gelaufen, dann ist der zweite gekommen, der ist der schneller gelaufen, der dritte gekommen, der ist noch schneller gelaufen, dann ist die erste Frau gekommen mit der Köln Steffi, dann hat der Junge einen Rekord aufgestellt, dann hat wieder der Grasel einen Rekord aufgestellt und die ganzen Informationen werden ja bei uns gebündelt.
Ja.
Dadurch haben wir natürlich ein großes Portfolio, wie das funktionieren kann und so weiter und so fort. Aber trotzdem bleibt immer ein Restrisiko, was ich da selber weiß schon in den Bergen.
Auf jeden Fall,
treffen und die zufällig treffen, das Risiko wird dann immer sein. Trotzdem müssen die Läufer, die Läuferinnen ein gewisses Maß an Eigenverantwortung auch mit sich tragen oder mitnehmen. Kann ich jetzt schnell runterlaufen oder kann ich jetzt nicht schnell runterlaufen? Mhm. Alles ist zu 100% irgendwie abzudecken von unserer Seite, trotz über die vielen Jahre von Informationen und Rekorden und Wegbeschaffenheit schwierig. Also ein Restrisiko wird bleiben. Trotzdem sind ja die Aufgaben, machst du eh international, du brauchst schon einen gesundheitlichen Test, dass du starten darfst. Du musst vorher schon mal 80 Kilometer gelaufen sein. Das sind alles Faktoren, was für uns als Veranstalter uns eine Sicherheit gibt. Kann der das schaffen oder kann er es nicht schaffen?
Ja, also es bleibt, um es zusammenzufassen, es bleibt ein kleiner Appell an die Teilnehmenden, dass man natürlich seine eigenen Fähigkeiten im Blick behält und dementsprechend sich im Gelände, in den Bergen bewegt. Zwei Fragen noch zum Abschluss. Einmal, ihr bietet, ich weiß gar nicht, ob das neu ist, das wisst ihr sicher besser, ihr bietet auf jeden Fall Elite-Athleten über einer gewissen ITRA-Punktzahl gratis Startplätze bei den Ultrax-Events an. Daher die Frage an euch, wie wichtig ist euch ein gutes Elite-Starterfeld bei den Rennen?
Da müssen wir jetzt zu unserer Schande fast gestehen, das ist viel von Nick und Valerie und mit Rückmeldung von uns natürlich Design. Elite-Athleten sind wichtig. Ja, wir haben jetzt keinen Fokus darauf. Ja, wir bieten es denen an, weil wir sehen, wir haben verfolgen sehr kritisch in den letzten Jahren eine Entwicklung im Sport generell beziehungsweise auch im Trailrunning-Sport, dass Elite-Athleten, die auf der Leistungsschiene zu Hause sind, nicht so sehr die Unterstützung bekommen, wie sie sie unseres Erachtens nach verdienen. Mhm. Ja, im Gegensatz zu Athleten, die die Community-Schiene fahren. Mhm. Ja. Deswegen haben wir für uns auch entschieden, okay, mit einem bisschen Qualifikationshintergrund, und das sind diese ITRA-Punkte, lasst sie gut messen, laden die sie herzlich ein. Ja. Prinzipiell sind wir aber eine Publikumsveranstaltung, ja, und wollen für die breite Masse einfach ein laufbares, tolles Event bieten, ja, um diesen Sport einfach im Rahmen einer Rennveranstaltung, Raceveranstaltung sein Bestes zum Besten zu geben, quasi.
Ja. Ja. Immer schwierig, Benni, kennst du ja, bist auch immer in der Szene, was ein Top-Fahrer mit den Preisgeldern, mit den Antrittsgeldern und so weiter und so fort. Deswegen wollen wir wirklich ein Maß bei der Veranstaltung haben, eben dass sie nicht der oder die Läufer, was eigentlich so eine Veranstaltung überhaupt möglich machen, was zu uns kommen. Wir wollen alle feiern. Wir wollen noch nicht viel Geld ausgeben für gewisse Top-Stars, dass sie zu uns kommen. Wir wollen einfach ein riesengroßes, familiäres Trailrunning-Fest machen, damit alle zufrieden sind, damit sich alle wohlfühlen, dass jeder irgendwie wertgeschätzt wird. Das ist unser Fokus. Was jetzt aber nicht heißen soll für die Zukunft, werden wir uns sicher weiterentwickeln und werden mit Alex sicher gemeinsam wieder ein Konzept erarbeiten, wo wir dann natürlich auch Elite-Läufer in Meierhof haben, mit ihrer eigenen Strecke, damit eben sie, ich will nicht sagen die normalen Läufer, aber die anderen Läufer wieder angespornt fühlen, motiviert fühlen und auf ihre Idole schauen können, wie sie die im Gelände bewegen. Das ist sicher der nächste Step, was wir bei der Ultra-Serie gehen werden.
Okay. Da kann man damit rechnen, dass es da in den nächsten Jahren vielleicht was geben wird mit der Strecke, die speziell an die Elite-Athleten gerichtet ist.
Also zum 10-Jährigen haben wir schon einiges in der Schublade in Meierhofen. Da wird es sicher ganz was Neues geben, ganz was Spezielles geben. Also eine spezielle Ausrichtung, was glaube ich im Trailrunning im Sport noch nie gegeben hat.
Cool, da sind wir gespannt. Zum Abschluss noch eine Frage, die über eure Tätigkeit bei den Events vielleicht ein bisschen hinausgeht. Ihr seid ja jetzt schon etliche Jahre, ja Jahrzehnte, auf jeden Fall Teil der Trailrunning-Szene. Markus, du warst schon Berglauf-Junioren-Weltmeister, da gab es das Wort Trailrunning noch gar nicht. Inzwischen ist der Sport riesig geworden, auch medial. Markus, du hast selber einen großen, aktiven Social-Media-Auftritt. Aber ich weiß auch, dass du da einige Entwicklungen auch kritisch siehst. Daher gern die Frage an dich, aber gern natürlich dann auch an Alex. Was gefällt dir an dem Weg, den der Sport genommen hat in den letzten Jahren und was vielleicht weniger?
Ich glaube, in Wien haben wir diskutiert, gemeinsam am Tisch.
Ja.
Wie du richtig sagst, ich bin meine ersten Rennen 1986 gelaufen, bin dazu mal, meine Mama haben sie oft angerufen, dein Sohn ist irgendwie komisch, der läuft in engen Strumpfhosen nur die Berge hoch. So hat es eigentlich angefangen, war dann 1990 Juniorenweltmeister, 91 Vize-Weltmeister in Zermatt. Hab dann noch 3 Medaillen gemacht in der Mannschaft, im normalen Berglauf und bei den Europameisterschaften. Für mich war immer klar, dass sich dieser Sport weiterentwickelt, dass das groß wird. Ich habe immer gehofft, dass solche Rennen live im Fernsehen übertragen werden. Ich habe auch immer gehofft, dass Athleten davon leben können. Mhm. Natürlich jetzt mit dem ganzen Social Media und so weiter und so fort. Für mich ist immer noch wichtig, 2 Schienen zu unterscheiden. Mache ich das hobbymäßig, weil ich mich gerne in der frischen Luft unterwegs sein, in den Bergen unterwegs sein, ist mega, kann ich eine Veranstaltung nutzen und so weiter. Oder will ich das professionell ausüben? Professionell ist immer wieder so ein zweischneidiges Schwert. Wenn natürlich du wie heute auch schon mitkriegst mit Zagama, war ein Riesenspektakel wieder, hab das live mitverfolgt, war Wahnsinn, unglaublich. Ja. Das sind wirklich Superathleten. Es ist wichtig, dass die vom Sport leben können. Aber die andere Schiene ist wieder das ganze Social Media Sachen. Natürlich, wie es bei mir damals mal war, ich bin nach den Rennen, habe ich irgendwo in Italien eine Telefonzelle gesucht und habe meine ganzen Printmedien angerufen. Du bitte schreibst was. Das ist natürlich für die Athleten jetzt sehr einfach. Der Klick auf den Knopf und die ganze Welt sieht das. Finde ich auch sehr positiv. Aber wir sind natürlich gewisse Athleten öffentlich präsentieren, wo es dann schlussendlich an Leistung wirklich rausschaut, das verfolge ich sehr, sehr kritisch.
Okay, du siehst da schon ab und zu öfters mal ein Gap zwischen dem, zwischen der Leistung und dem, manchmal dem, was auf Social Media ja gar groß wird, sage ich mal so.
Ja. Wie gesagt, Benni, es sollst du die Waage heben, also du sollst schon Top-Leistungen bringen und natürlich einen guten Social Media Auftritt haben, nicht nur einen guten Social Media Auftritt und die Leistungen sind eher im Hobbybereich.
So Alex, wie ich das. Die persönliche Meinung. Hast du dem noch was hinzuzufügen oder lassen wir das so stehen?
Prinzipiell bin ich mit Markus einer Meinung. Wenn ich den Leistungsanspruch habe in einem gewissen Sport, ich persönlich bin für die Professionalisierung eines Sports, ich sehe es als Sport, ja, und wie gesagt, wenn ich einen Leistungsanspruch habe und mich als Leistungssportler sehe oder bezeichnen will, dann sollte ich das auch sein. Ja, wie sehr ich mich präsentiere oder inszeniere, sei dahingestellt. Wie gesagt, da zählt für mich dann die Leistung. Ja, dass der Sport generell sich in eine Richtung entwickelt, die sehr in den Kommerz hineingeht, auch mit Veranstaltungen, Thema UTMB und so weiter, sehe ich sehr, nicht kritisch, aber sehr, sehr quasi mit der Lupe, was ist was, ja. Mhm. Ich sehe einfach, wo ist eine Wirtschaft dahinter, wo ist eine Wertschöpfung dahinter für den Veranstalter an und für sich, ja. Bleibt der Athlet auf der Strecke, wird einfach der Naturgenießer, der Läufer mehr beachtet. Also, wie gesagt, es gibt eine Bandbreite, ja. Hin und wieder kommen diese verschiedenen Aspekte, was der Sport mit einschließt, natürlich ein bisschen aneinander und reiben sich. Ja. Okay. Eine ursprüngliche wilde quasi Community, so wie sie zum Beispiel auch im Mountainbike existiert hat und quasi die Blaupause vom Downhill-Sport oder den Cross-Country-Sport mit Übertragungsrechten, Weltmeisterschaften und so weiter ähnlich gibt. Ja, ist im Laufsport beziehungsweise Trailrunning-Sport eben das Gleiche, ja. Wenn ich eine Serie habe, eine Weltmeisterserie und ich habe verschiedene Kanäle, verschiedene Ansichten. Also, was mich in den letzten Jahren einfach ein bisschen gestört hat, dass so viele verschiedene Richtungen entstanden sind, da wo immer die Meinung war, ja, wir sind das. Ich bin dieser Läufer, ich bin der Läufer, ich bin Trail, ich bin Ultra, Läufer sind wir alle, ja. Ob wir jetzt mehr oder weniger technisch oder hoch oder was auch immer sind, also wir sollen beim Joggen bleiben. Ja, wie gesagt, war schon lange her, dass ich quasi als Athlet war und wir sind einfach gelaufen, egal ob das jetzt Trail war oder nicht. Ja, also je nach Rennserie, es hat alles seine Daseinsberechtigung, ja, und man sollte einfach ein bisschen mehr zusammenstehen, ja, sie nicht zu sehr differenzieren, auch wenn es eine hohe Bandbreite gibt in der Ansicht. Ja, ein Profisport soll Profisport sein, ja, und sie über die Leistung definieren, ja, und die Branche selber soll das als solches auch anerkennen, ja, Und ohne natürlich die Community hinten zu lassen und die Inszenierung für das, was es ist, beziehungsweise um immer noch den Sport im Gegensatz zu anderen, ja, Fußball, Tennis oder was auch immer, einfach ein bisschen mehr der breiten Masse zugänglich zu machen. Egal was für eine Schiene, wenn wir weiter wachsen, freut uns das besser, und die Leute, die laufen durch den Wald, aber sie sitzen irgendwo vor dem Rechner.
Das ist ein schönes Schlusswort. Danke Alex, danke Markus. Wir sehen uns hoffentlich Anfang Juni in Maria Alm. Ich hoffe, ihr da draußen konntet einen guten Eindruck gewinnen, wie so ein Rennen hinter den Kulissen auch ein bisschen organisiert wird, und habt vielleicht auch Bock bekommen, beim Hochkönig Ultrax im Juni oder beim Meierhofen Ultrax im September dabei zu sein. Alle Infos dazu findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Mir bleibt noch zu sagen, danke Alex, danke Krolli, danke fürs Gespräch, hat Spaß gemacht, und ja, für Zenk.
Danke Benni.
Danke Benni, ciao, ciao.
Servus. Ciao. Servus.